Schwestern. Ich habe schon vor vielen Jahren einmal auf dieser Kanzel gestanden, als Schnepel hier noch bei war. Ich erinnere mich daran und mein Seufzer ist in diesem Augenblick, dass der Himmel über uns sich öffnen möge und nicht das Menschenwort uns erreicht, sondern wie wir eben gehört haben, wie die Stimme Jesu hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Und die macht froh, die macht frei, die macht glücklich. Und nun wollen wir sind das so gewohnt, bei uns in der Heide da oben, wollen wir Gottes Wort hören. Und bei uns in der Heide ist das, und euer Pastor wird den Text verlesen, über den ich spreche. Und bei uns in der Heide ist es so Brauchtum, und das ist gut so, dass wir vor dem Gotteswort aufstehen. Also avanti!
Wir hören den Abschnitt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, der überschrieben ist Jakobs Kampf am Jabok, sein neuer Name. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pniel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er am Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Herr, nun segne du dies Wort an uns allen. Amen.
Wir setzen uns. Liebe Brüder und Schwestern, vor einiger Zeit bat mich ein Verleger, ich habe viele Bücher geschrieben, er wollte gern ein Bild von mir haben in einem seiner Bücher. Ich lehnte erst ab, aber um des Geilens willen habe ich es dann doch gemacht. Und als ich nach einiger Zeit in Walsrode, das ist die Stadt, zu der wir gehören, den Fotografen traf, fragte ich ihn, na, wie ist das Bild denn damals geworden, haben Sie das hingeschickt? Und da sagte er mir, ach, ist ganz gut geworden. Nur da unter dem Auge, da waren Schatten und die Nase war ein bisschen schief. Ich habe vor 23 Jahren einen Autounfall gehabt, beide Beine gebrochen, das rechte dreifach gesplittert, Nasenbein kaputt, alle Zähne weg und das rechte Auge schwer geschädigt. Aber das nebenbei. Und da sagte er, und damit wollte ich hier einsteigen. Da sagte er, diese Schatten unter dem Auge und die schiefe Nase, die ist in Ordnung. Die habe ich wegretuschiert. Und das Wort retuschiert, Brüder und Schwestern, das blieb bei mir hängen. Und suchte ein Echo. Und ich dachte, ja, was ist in dieser Welt eigentlich echt? Und was ist in unserem Leben retuschiert? Wo verbergen wir uns? Wo sind wir echt? Wo können wir dem anderen echt begegnen? Und wo sind wir gelebte Lüge, fromm oder unfromm? Retuschierte Menschen sprechen mich an. Und das ist die große Frage, gerade jetzt in diesem Augenblick, wo die DDR wieder zu uns kommt, ob wir hier im kapitalistischen Westen, ob wir retuschierte Menschen sind, oder ob wir die Begegnung, ob sie echt geschieht und wir ihnen etwas bieten können, mehr als nur äußeren Komfort oder 15 Milliarden, die man erbettelt von uns. Darauf kommt es doch wohl an. Retuschiert, was ist im Leben eigentlich echt? In unseren Medien, in den Romanen, die wir hören, in all dem, was dir vorgestellt wird an Menschen, in der Politik und in der Kirche. Was ist eigentlich echt und was lebt ohne Vergangenheit? Wo ist Begegnung möglich? Wo schleppt man sich nicht mit oder versucht nicht, wie man das heute mit einem Wort so immer wieder sagt, der Jugend einprägt, sich selbst zu verwirklichen und damit sich selbst oft zu verbergen? Ja, retuschierte Menschen. Und ich meine nun, Brüder und Schwestern, das ist der Unterschied zwischen all den Büchern dieser Welt und zwischen den Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden. Dass die Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden, Persönlichkeiten sind, die unretuschiert uns vorgestellt werden. Also ich würde sagen, die uns in ihren Schwächen und in ihren Stärken nicht verborgen bleiben, sondern die Bibel schildert den Menschen nicht, wie wir ihn wünschen, sondern wie er ist. Abraham wird uns vorgestellt, nicht nur in dem Augenblick, wo er zum Glaubensvater wurde, wo er mit Isaak den Moria raufging und Gott ihm den unglaublichen Befehl, Luther sagt, wo Gott ihm eigentlich wie ein Teufel erscheinen musste, gegeben hatte, diesen Jungen, auf den der Segen für diese Welt ruht, in ihm werden gesegnet alle Geschlechter der Erde, durch den Christus, unser Erlöser, kam, dass er verlangte, dieser Junge, den musst du schlachten, mir zum Opfer bringen. Und Abraham ging den Weg. Und es ist unerhört, wenn ich daran denke, wie der Junge ihn fragt, als er dem Moria raufgeht, so war es doch, so sagt es die Bibel, Vater, hier ist ein Schaf, hier ist auch Feuer, aber hier ist Feuer, hier ist auch Holz, aber wo ist das Opferlamm? Und dass als die Augen des Isaak, das einzige Kind, den Vater anschaut, dass in diesem Augenblick, Abraham, da bewundere ich ihn, und da wurde er der Vater des Glaubens, dass er da nicht Gott geflucht hat, dass er da nicht kehrt gemacht hat, dass er weiter den Berg raufging und dass er gedacht hat, wie der Hebräerbrief, wenn Gott schon von mir verlangt, dass ich den Jungen sterben lassen soll, dann wird er sein Wort doch nicht brechen. Er ließ, Luther sagt, Gott Gott sein, was viele heute nicht mehr tun. Nur dann hat man Gott, wenn du Gott so groß anbetest, wie er ist. Nur dann hast du ihn, wenn er größer ist als der Zufall, wenn du weißt, er handelt in allem Geschehen. Er handelt auch in dem Fall der Berliner Mauer, wie neulich Waffenschmidt uns bei der Einweihung der Halle sagte. Das ist die Frucht betender Hände und Seufzer, gar nichts anderes. Gott, Gott sein lassen. Er gedachte Abraham, er wird mir aus Steinen einen Jungen wiedererwecken, er wird aber sein Wort nicht brechen. Seht, wer so von Gott denkt, wer so Gott so sieht, der hat ihn. Der ist gläubig. Der weiß, dass alle Dinge einkalkuliert sind, auch der Teufel, und an der langen Leine liegt. Und nichts geschieht auf dem Schachbrett dieser Welt. Auch wenn die Menschen meinen, sie schieben. Sie werden geschoben zu einem Ziel, zu dem wir wandern, zum neuen Himmel, zur neuen Erde. Das kann niemand aufhalten. Die Welt wird ein Dorf. Europa wird jetzt ein Dorf. Ein Zimmer, alles das. Wir leben im Computerzeitalter. Und ich war neulich in Kanada, 17 Tage im Rundfunk, im Fernsehen, jeden Abend. Und wir haben in Krillingen jetzt etwa für 500.000 oder 1 Million Computer angeschafft. Und ich musste dort feststellen, die sind alle schon längst wieder überholt. Was wir in 10 Minuten machen, kann man jetzt schon in einer Minute. alles reift aus, alles überschlägt sich, alles liegt im Erfolgsdenken. Und wir spüren ja alle, wie die Weltgeschichte, wie die Uhr sich beschleunigt. Aber der Feind läuft ja auch mit. Er weiß, dass er wenig Zeit hat, sagt die Bibel. Und die Anfechtung wird für die glaubende Gemeinde, wenn der Antichristus kommt, wenn die Welt ein Dorf ist, wenn die Überlebensfrage, und die wird uns alle bedrängen, Ost und West, wenn die zur Debatte steht, nicht wahr, dann wird wie immer in der letzten Not ein Führer kommen, ein Mann, wenn man demokratisch nicht mehr kann, und dann wird es für die glaubende Gemeinde eine harte Ecke geben vor der Wiederkunft. Das ist das, was die Bibel ganz klar und eindeutig uns voraussagt. Und wir tun gut, uns darauf einzustellen, dass wir den langen Atem behalten und die Häupter erheben und nicht in Angst und kopfhängerisch werden. Wir haben die Zukunft, nicht die anderen. Brüder und Schwestern, Abraham wird uns geschildert, wie er dachte, ich sage, er wird mir aus Steinen ein Kind wiedererwecken. Oder wie Paulus im Römerbrief sagt, wo er auf Hoffnung oder wieder Hoffnung auf Hoffnung zu Gott flüchtete. Das ist das Geheimnis. Da wurde er Vater des Glaubens. Er wird uns aber auch geschildert in dem Augenblick, wo er vor Pharao eine halbe Lüge sagte. Nicht, das retuschiert die Bibel nicht. Und David wird uns geschildert, nicht nur in seinen Psalmen, sondern auch im Ehebruch. Das wird auch gesagt. Aber auch, wie er da betete, da ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen, aus der Tiefe rufe ich her zu dir, auch in seiner Bußfertigkeit, wie Gott durch die Buße wieder zu Gott kam und ausgerichtet wurde. Auf der Höhe, auf der Tiefe. Und so werden uns, so wird uns Elia geschildert, ich könnte jetzt fortfahren, nicht nur auf dem Berg Karmel, wo ich neulich stand, wo er die Baalspriester da erledigte, in der Gewissheit, dass er Gott hinter sich hatte, nicht wahr, sondern er wird uns auch geschildert, wie er in der Wüste liegt unter Wacholder und verzagt ist, wo er denkt, es ist aus, wo er auf Menschen guckt und den Blick verloren hat für Gott. Glaube heißt im Blickwechsel auf Gott leben. Unglaube heißt von sich selbst erleben, sich verwirklichen wollen. Der große Sohn der Bayerischen Kirche, Bischof Wetzel, hat gesagt, der Unglaube ist die Reduzierung des Menschen auf sich selbst. Fromm oder unfromm, besser kann man es nicht sagen. Wenn du von dir selbst alles willst, in dich selbst verwirklichen willst, bist du ungläubig. Und wenn du noch so fromm bist. Denn der Glaube lebt aus einem anderen Bezug. Der lebt aus der Wirklichkeit, nicht aus dem eigenen. Sondern der lebt aus einer betenden Haltung. Der lebt aus einer Erfüllung, die geschenkt wird, die nicht machbar ist. Die sucht nicht Erfolg, sondern Frucht. Und das muss klar sein. Und nun habe ich heute Abend hier den Jakob. Wir haben eben die Geschichte gehört und wir haben ihn in dem Augenblick, wo eigentlich seine schwächste Stelle ist in seinem Leben, aber auch seine stärkste. Und ich wollte einige Gedanken gern, wenn der Heilige Geist es schenkt, uns so nahe bringen, dass wir uns etwas da mitnehmen heute Abend. Von dem, was im Leben des Jakob aus seiner Vergangenheit, was da er versuchte zu retuschieren, sein Woher selber in Ordnung zu bringen und was ihm nicht gelang. Und wo er durchbrach, also in der Stunde seiner Bekehrung am Jabbok. Wo er echt wurde, wo er aus der gelebten Lüge rauskam. Das Echtwerden ist alles. Menschen, die retuschiert leben, nicht wahr, die werden immer Enttäuschung, wenn man sie entdeckt. Heute Morgen sagte mir unser Bürochef, dass jetzt aus der DDR bei ihm eine bekannte Familie ist und der Vater und die Mutter, die machen sich große Sorgen um die beiden Jungs, die junge Pioniere waren und da die ganzen Jahre immer geglaubt haben, dies Traumland, nicht die klassenlose Gesellschaft, die wird nun kommen und wir werden die Beglückung erleben, nicht wahr? Und der Sozialismus, wie der ganze Osten es geglaubt hat, nicht, wird das Heil bringen und das haben die geglaubt. Und nun hat der Vater, heute Morgen kam unser Bürochef zu mir und sagte, was soll ich da bloß machen? Können Sie ihn heute Nachmittag noch sprechen? Ich sage, es geht nicht, ich muss nach Groß-Almerode. nicht wahr? Und da, aber die haben die Eltern unglaubliche Not mit den beiden Jungs, denn die Jungs sagen, wir besorgen uns eine Pistole, wir gehen nach Berlin und schießen Honecker über den Haufen, diesen Lügenbold. Versteht ihr? Und all die Kadetten, die können das nicht ertragen, dass sie so belogen sind. Als ich neulich in Gießen war und drei Abende dort sprach, bei den Studenten und dann einen Abend in der brechenvollen Kirche, da ging ich in das Flüchtlingslager, da kam gerade Jugend aus dem Osten an. Und ich stellte die Frage, na, warum geht ihr da weg aus dem Osten? Und einer rief mir, weshalb? Weil alles Lüge ist. Seht, das ist die Antwort dann. Und diese Enttäuschung, dies ist für junge Menschen unglaublich schwer. Schlimmer als Liebesenttäuschung und Enttäuschung an Geschäftsleuten. Wenn man an den Glauben, an den Menschen, an die man geglaubt hat, wenn die einen verloren und betrogen haben. Es war für mich im letzten Krieg erschütternd, als bei Avranches ein junger Mann von 18 Jahren aus Berlin, der aus der Hitlerjugend kam, als letztes mit seinem kaputten Bauch versterbend bei ihm, das furchtbarste Wort, was ich nie wieder vergesse, sagte im Sterben. Ich verfluche euch, ihr Mörder meiner Jugend. Seht, das ist die Enttäuschung, wenn man retuschierte Menschen entdeckt, was sie wirklich sind. Wir können das dann manchmal nicht ertragen. Das sind die Enttäuschungen im Liebesleben, in den Begegnungen, die wir haben, im Geschäftsleben, die Enttäuschungen am Menschen. Nicht? Und das ist die furchtbarste Enttäuschung, wenn wir uns, woher, wenn wir uns in Gott täuschen. Wenn du Matthäus 7 liest, ich lese es immer, und wenn man 86 ist, wie ich, und 87 wird, steht man ja an der Grenze. Und ich habe eigentlich nur die einzige Sorge, dass ich nicht einmal in dem Haufen ende, der vor Jesus steht im jüngsten Gericht und denkt, man marschiert in den Himmel ein. Herr, haben wir nicht, was haben wir alles auf die Beine gestellt in deinem Namen? Ich könnte sagen, habe ich nicht Grillingen gebaut? Habe ich nicht alles möglich gemacht? Und die dann hören müssen, ich kenne euch nicht. Und die dann die Himmelstür verpasst haben. Warum? Wenn ihr Matthäus das Schluss lest, warum? Weil die Erfolg und Frucht verwechselt haben. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ist ein Unterschied, Erfolg und Frucht. Frucht ist Geschenk, Erfolg kann ich machen. Und weil Jesus sagt, ihr habt nicht meinen Willen getan, sondern euren Willen. Wie leicht kann man fromm seinen eigenen Willen wünschen und erbitten? Prüft euch mal, nicht? Und dann kommt der Seufzer, Herr, mach mich echt. Gib, dass ich aus dem Geschenken lebe, dass ich das sterbende Weizenkorn bin, dass ich fruchtbar werde, nicht nach Titel und Würden und nicht sage, was im Menschenurteil lebe. Seht, und hier, wir haben heute Abend den Jakob, der in dieser Gefahr stand. Jakob, er war ja, hatte einen Bruder, wie hieß er, na, bitte. Esau, richtig, ich will mal ein bisschen mit reinnehmen. Wenn ich morgens bei uns predige, ich nehme immer die mit rein und die Jungs auf dem Hof, die Flüchtlinge, die beten auch zum Schluss. Irgendwie zwei, nicht, das geht familiär zu. Wir müssen wieder familiäre Strukturen haben in der Kirche. Sonst, wir müssen wieder ansprechen. Nicht, als ich jetzt in Kanada war, da war das dauernd ein Miteinander und wie eine Familie. Und so muss es auch wieder sein, nicht wahr? Dass die Familienstruktur ist die beste, die es gibt. Für den Glauben der Gemeinde. Nicht? Und ich wollte sagen, Brüder und Schwestern, da müssen wir aufpassen, dass wir in diesem Kontakt bleiben. Und der Jakob, ich sage, er hatte einen Bruder Esau. Und er hatte die besten Großeltern der Welt, nämlich die Oma und Opa, wenn wir das heute so sagen wollen, die hießen Abraham und Sarah. Und ich kann mir denken, dass die beiden Kinder, die Enkel, da oft an den Lagerfeuern mit Oma und Opa zusammengesessen haben und Abraham den Kindern die Geschichten erzählt hat, wie von der Opferung, wie Gott ihn im Heime Mamre begegnet ist, von den Begegnungen. Und damals bis in das Jahr 800 wurden ja die Bibel, das heilige Gut, was wir in der Bibel haben, das wurde ja nicht schriftlich weitergegeben, sondern etwa in der Zeit des Amos erst fixiert. Bis dahin wurde das von Geschlecht zu Geschlecht immer wieder weitergegeben. Man sagte die Botschaft so weiter, dass wir, wie wir sie heute noch fixiert haben. Unglaublich, wie der Heilige Geist über das Wort gemacht hat, dass wir dieses heilige Gut in der Bibel so haben, wie es noch ist. Unverständlich, wenn Gottes Geist nicht der Marschkompass gewesen wäre. Aber Brüder und Schwestern, nicht, also die hatten eine gute Erziehung, die hatten Tradition, die wussten etwas von Gott, die beiden Enkel. Aber damit ist man ja noch nicht gläubig. Nicht, wir leben heute in einer Stunde, wo die Tradition weithin zu Ende geht. Ich bin immer glücklich, wenn ich irgendwo hinkomme, wo die Kirchen noch voll sind, wo sich das so gehört, zur Kirche zu gehen. Aber das wird immer weniger. Nicht wahr? Nicht nur bei uns, überall in der Welt. Wir leben im Abfall, wie der Thessalonicher Brief sieht. Das geistliche Hörvermögen schwindet bei vielen. Und es gelingt dem Teufel, besonders bei unserer Jugend, nicht wahr, das ihnen vorzutäuschen, als ob sie, wenn sie mit Christus leben, mit Jesus, ihnen von der Lebenserwartung etwas entginge. Das ist die Lüge der Hölle. Nicht da, wo das Leben anfängt, steht der Feind und sagt, geh bloß nicht in die Kirche, geh bloß nicht in den frommen Verein, werde bloß kein Betbruder. Nicht wahr? Da steht der Feind und passt auf. Wenn das Saatgut Gottes hier an diesen Abend fällt, an diesen Abend, was ich ja bitte und erseufze, deshalb bin ich ja gekommen, versteht ihr, dann wird gleichzeitig hier im Raum der Feind sein. Jesus sagt, der ist uns am nächsten, nicht in Hamburg, St. Pauli, auf der Ripperbahn, wo geholt und gesoffen wird, nicht wahr, und alles verloren geht. Aber er ist uns am nächsten, Gleichnis vom vierfachen Acker, wenn das Saatgut fällt, dann steht er vor der Tür und sagt, bloß nicht, schiebt noch auf, das Wichtigste. Er schiebt so lange auf, bis die Stunde der Gnade, das heute der Gnade, verpasst ist. Er versucht dir immer einen anderen Inhalt zu geben. Der Lügner von Anfang, der Mörder, wie Jesus ihn genannt hat. Und wir haben es nun nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass der Feind uns nicht das Wort heute Abend wegbiegt. Und dass die, so viele ihrer zum ewigen Leben berufen sind, sagt die Apostelgeschichte, auch kommen. Bis der letzte Platz voll ist und das Reich beginnt. Aber nun, Jakob und Esau, die beiden Enkelkinder, hatten also die besten Eltern der Welt, hatten die beste Schule. Es ist gut, wenn man etwas Tradition gehabt hat. Es gibt so etwas wie eine Erbgnade oder wie einen Erbfluch. Ich kann mir nicht erklären, dass ich hier heute Abend stehe, wenn in meinem Leben nicht eine Erbgnade gewesen wäre. Und das, wenn ich zurückdenke, das sind eigentlich meine Großeltern gewesen. Meine Oma, wenn ich morgens artig war, durfte ich bei ihr ins Bett kriechen. Da lag ich da wie ein Mops im Stroh und dann habe ich immer gesagt, Oma, eine Geschichte. Und dann kamen die biblischen Geschichten und die hat sie mir so erzählt ins Herz, dass ich sie heute allen noch weiß. Besser als jeder Pastor es kann. Und dann hat sie mir die Geschichte von dem brennenden Dornbusch eines Morgens erzählt. Und ich vergesse nicht, das Symbol ist bei mir an meinem Haus, hat ein Künstler nachher gemacht. Nicht wahr, wer das, wer mir die Lebenserfahrung wurde, hat sie mir die so erzählt, wie Gottes Stimme da aus dem Busch kam. Ich musste Kühe hüten bei uns auf dem Hof. Da war auch so ein Dornbusch. Ich hatte keine Geografie. Ich denke, das muss der Busch ja wohl gewesen sein. Dann habe ich 3 Stunden davor gestanden und immer gebetet, lieber Gott, lass den Busch endlich mal brennen. Nicht? Ich möchte ja auch mal deine Stimme hören. Nicht? Der hat nicht gebrannt in dem Augenblick. Aber ich würde hier nicht stehen, er hat doch gebrannt. Denn Gott hört auf den Seufzer. Und ich danke, dass ich diese Oma gehabt habe, die mir die Brücke gab. Ich denke bei der Schlacht bei Avranches, was Großeltern machen können. Ihr, die ihr bleiche Haare habt, wenn ihr Enkel habt. Ich denke bei der Schlacht bei Avranches, wie ein Junge von 18 Jahren vor mir lag. Ich wollte mit ihm, ich merkte, gleich ist Schluss. Nicht? Und ich betete mit ihm und wollte ein Vater unser beten. Da sagte er mir, ich kann es nicht. Ich durfte nicht hin in den Unterricht. Und da habe ich es gebetet. Und plötzlich guckt er mich an im Sterben und sagt, ein Gebet kann ich doch. Das hat meine Oma mir gelernt. Ich sage, bete es. Ich kannte es selber nicht. Es ist von Zinzendorf. Und da betete er, ich bin ein kleines Kindelein. Herr, meine Kraft ist schwach. Ich möchte gerne selig sein. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ach, lieber Heiland, lehre du, wie ich es fange an, dass ich die Sünden von mir tue und selig sterben kann. Und unter diesem Gebet ging er hinüber. Und als wir ihn ins Massengrab legten, ich hatte eine Taschenlampe, es regnete, ich knipste an und da sah ich ein friedevolles Gesicht. Und ich habe gedacht, Oma, wie wirst du dich am anderen Ufer freuen? Kein Pastor hat ihn erreicht, aber dein Gebet, das war das Letzte. Damit hat er die Brücke gefunden. Legt etwas in die Herzen hinein. Auch wenn es lange dauert, gebt etwas weiter von dem biblischen Gut, von der Hoffnung. die wir alle einmal brauchen. Denn wir alle kommen in die letzte Einsamkeit, wo wir kontrolliert werden, nicht mehr im eigenen, wo kein Menschenwort uns mehr etwas sagen kann. Jeder von uns, wir müssen hindurch. Ich spreche Sonntagabend darüber, über das Sterben, worauf es dann ankommt. Und seht, Brüder und Schwestern, er hatte also große Großeltern, der Jakob und der Esau. Und doch können die keinen Glauben machen. Wir können für den anderen, wir können ihn hinglauben zu Christus. Aber wir können ihn nicht zum Glauben bringen. Und am allerschwierigsten ist es, soweit wir wirklich Christen sind hier, ja in der eigenen Familie, in der Verwandtschaft. Weil die uns, da ist es am schwierigsten, weil die sich oft hinter unseren Schwächen verstecken. Und da müssen wir ganz genau aufpassen, dass wenn wir Schwächen haben und etwas verkehrt gemacht, dass wir bußwillig sind, damit wir immer taufrisch bleiben, nicht? Damit man sich nicht verstecken kann. Ich bin der Meinung, es ist gar nicht so wichtig, immer zu fragen, ist das Sünde oder ist das nicht Sünde. Viel schwieriger ist, das habe ich lernen müssen, für mich in dem Werk, in dem ich stehe und das ich leite, nicht bei den vielen Rehabilitanten, die wir haben, bei den Studenten, bei den 5 Lehrbetrieben oder 6, die wir jetzt aufgebaut haben, wo wir nicht fromm reden wollen, sondern fromm handeln. Und wo die Frucht kommt, wo wir 80% aller Jungs, das ist mein Stolz, das hat Albrecht gesagt, gibt es ja in der ganzen Bundesrepublik nicht, zu Christus führen und sie bleiben bei Christus und leben mit ihm, nachweisbar. Das ist etwas von der Freude, die man hat bei diesem Bau, dass wir die letzte Reihe nicht nur rufen, sondern sie auch kommen und sie sich verändern und neue Menschen werden. Komm nach Krillingen, frag, und dann kannst du es sehen. Und das ist ja auch der Grund, wenn ich das nebenbei sagen soll, nicht wahr, die Not, die man immer hat. Ich bin heute hergefahren, ich fragte heute Morgen unseren Stellenmann, der die Stellen nimmt, er sagte mir, wir haben augenblicklich in der depressiven Abteilung in Krillingen 150 Anmeldungen. Unter diesen Jungs, die alle aus kaputten Familien kommen, die schreckliche Dinge hinter sich haben, wenn ich die Beichten höre. Nicht? Denn dem Feind gelingt es ja, die Ehen eine nach der anderen zu torpedieren. Wir haben jetzt ein Eheseminar, wir konnten nur einen Teil aufnehmen, Dr. Kuchlovius. Aber von diesen 150, das erschüttert mich, haben 10 bereits Selbstmordversuche gemacht. Und da frage ich mich immer, wir reden so viel, was tun wir denn? Können wir nicht noch einen retten vor dem Selbstmord, vor dem Kurzschluss? Was geben wir denn? Was ihr getan habt, einen der geringsten, das habt ihr mir getan. So werden wir beurteilt im jüngsten Gericht. Da lag von uns der vor der Tür, das gilt mir und dir. Weich nicht aus. Du brauchst nicht nach Afrika gehen, sondern vor der Haustür liegt der Lazarus. Und da tue etwas. Und ich sage immer, wenn du es nicht mit dem Herzen eine Gabe gibst, auch nicht für Krillingen, dann lass es doch. Nicht? Denn nur das, was mit Herzen gegeben wird, mit Glauben, wird auch Frucht. So ist unsere Halle geworden mit 5 Millionen. So schafft es der Herr, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm die Ehre geben. Der Blickwechsel auf ihn, darüber spreche ich morgen Abend. Und seht, Brüder und Schwestern, also, wir können den Glauben nicht erzwingen. Und die beste Tradition, die Tradition, wenn du kirchlich erzogen bist, deinen Katechismus noch kennst, ist das eine gute Sache. Aber, ich sage nochmal, die Tradition hat bewahrende Kraft, aber keine errettende. Du kannst dich nicht für den anderen bekehren. Da liegt die Armut, auch wenn wir das noch so gern möchten. Paulus sagt, er wollte in die Hölle verdammt sein, wenn er Israel erretten könnte. Das geht nicht. Jeder muss selber die Entscheidung fällen. Das Heute der Gnade ist verbindlich für jeden. Und wenn du gerufen wirst bei Namen, wie die Bibel das nennt, wenn früher deine Mutter ruft, dann ist dies heute da. Und dann gilt das Wort Jesu, lass die Toten begraben. Brich auf in dem Augenblick, wo du angerufen wirst. und schiebt das Wichtigste nicht auf. Das Morgen gehört dem Feind, das heute im Kreuz Christi in der Auferstehung ist. Das Geschenk, die Frage, die zur Debatte steht. Also der Jakob, er hatte großartige Großeltern, aber es passierte dasselbe eigentlich, und hier bin ich selber mit drin. Was bei meiner Oma war und bei meinem Opa, die haben mich schrecklich verzogen. Ich erinnere mich, wie ich einmal, als ich eine Dummheit gemacht, eine Tracht Prügel von meinem Vater beziehen sollte, ich lief zu meinem Opa, und ich weiß heute noch, da hätte mein Vater mal eine Tracht Prügel von Opa gekriegt. Ich lag oben. Und das ist nicht gut. Das sind Erziehungsfehler. Und wenn wir in das Leben des Jakob hineingucken, da kamen auch diese Erziehungsfehler. Die Rebekka, seine Mutter, die stach mit ihm unter einer Decke, die hatte ihn lieber als den rauen Esau, und er war Schützenjäger, er war immer hinter der Mutter her, so wird uns berichtet, und die Mutter wollte ihm gern die Erstgeburt zuschieben. Der Erstgeborene war Esau, und die Erstgeburt, das war das Wichtigste. Als er halb blind war, nicht unterscheiden konnte, die beiden Jungs, und da schickte die Mutter im Einvernehmen mit dem Jakob den Jungen hin, mit einem herrlichen Braten, zum Vater, der halb blind war, und sagte, bitte, ich bitte um den Segen. Und der Vater wurde stutzig und sagt, gib mir mal die Hand. Nicht wahr? Denn der Esau hatte raue Hände, nicht? Und ganz rau, und da hatte die Mutter ein Fell um ihn gewickelt, er führt die Hand hin, und dann kommt das Wort, wenn er in der Bibel liest, dass Isaak sagt, ja, die Hände sind Esaus Hände, aber die Stimme ist Jakobs Stimme. Und dann kriegt er den Erbsegen. Ich habe ein Buch über geschrieben, was auf dem Büchertisch liegt, was jetzt so läuft, der gestohlene Segen. Und von diesem Augenblick an, wo er den Segen stahl, man könnte fast sagen, die Sünde wieder den Heiligen Geist tat. Das Schlimmste, was für die Patriarchen möglich war, dass er den Segen dem Bruder stahl, mit List und Tücke, mit aller Raffinesse, im Einvernehmen mit der Mutter. Von dem Augenblick wurde sein Leben unstet und flüchtig. Und als der Bruder das hörte, da sagte er, ich erdolche ihn. Die Mutter, die steckte ihm einen Rucksack und schickte ihn weg zu seinen Verwandten. Und dann kennt ihr die Geschichte, wie er da im Bethel liegt, die Himmelsleiter sieht, in seiner letzten Angst seufzt, nicht wahr? Und Gott ihn doch nicht in der Angst lässt. In unserem Ende liegt immer Gottes Anfang. So viel hatte er mitbekommen. Er wusste um die Begegnung Gottes mit seinen Eltern. Er wusste, er hatte etwas mitbekommen. Die Gebete der Mutter, die waren nicht vergeblich. Ich möchte wissen, wie viel tausend Gebete meine Mutter für mich gebetet hat, als ich in jungen Jahren Nietzsche-hörig war und Darwin gelesen hatte. Und meine Mutter hat mir im Sterben gesagt, aus dir hätte auch ein Räuberhauptmann werden können. Das stimmte. Nicht? So war ich. Und warum ich Pfarrer geworden bin, nicht? Das hat eine eigene Geschichte. Durch die Begegnung Gottes in meinem Leben ist das geschenkt worden. Dadurch, dass meine Mutter Krebs hatte und ich 14 Tage vor ihrem Tode, als nichts war, in den Keller geschrien habe, Herr, zerbrich mir alles, aber ich liebe Mutter über alles, lass mir meine Mutter. Und innerhalb 8 Tagen war sie gesund und hat noch 34 Jahre gelebt. Da war die Unruhe. Nicht, dass ich dadurch zum Glauben kam. Zum Glauben bin ich anders gekommen. Der Glaube ist selber ein Wunder. Aber ich konnte jetzt von diesem Augenblick an, wusste ich, Gott ist größer als unser Denken. Er kann. Er hat alles im Griff. Und diese Unruhe, als ich Oberinspektor wurde, in Pommern Güter leitete, jetzt ist Ferran, ich bin da jetzt im Osten wieder gewesen, das Rittergut, was ich geleitet habe, ist heute keine Kolchose. Das Rittergut Turow in Mecklenburg, ihr könnt hinfahren, ist genau wie Kredingen ein Glaubenswerk. Ein Wunder. Nicht? Als ich letztlich da war, 2000 Menschen in der DDR, junge Menschen, ich habe 7 Mal an einem Tag vor der Jugend gesprochen. Die ließen mich überhaupt nicht los. Da habe ich schon gemerkt, vor dem Bruch der Berliner Mauer, das geht nicht mehr lange gut, diese Jugend bricht durch. Was sie sucht, sind echte Führer. Wehe, wenn wir die nicht stellen hier im Westen. Die Kirche. Und die Politiker, ich sage das bis nach Bonn hin, mit großer Offenheit. Noch nie sind wir in der Geschichte seit der Reformation so gefragt wie heute, ob wir noch Hoffnung haben für die Völker Europas, ob Deutschland noch erwacht zu dem, wohin es kommen muss, wenn es nicht alles verlieren wird nach den Judenmorden, die auf unserem Gewissen liegen. Da sollten wir uns bewusst sein, dass wir noch einen Auftrag haben. Ich meine mich selbst. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht Anrufe bekomme aus der Ostzone. Und ich will hin, wo ich kann, bis, ich sage meiner Frau immer, besser an der Front sterben als auf der Scharaffe-Matratze. Ist doch was Gutes. Aber der Jakob, ich bin wieder bei Jakob. Nicht wahr? Dann war er flüchtig und er fiel auf die Beine. Er war ein unglaublich gerissener Diplomat. Er konnte die Karten ganz genau richtig mischen. Er hatte einen Riecher, wie manche Menschen das haben. Er wusste immer, wie man das machen konnte. Nicht? Und dann, als er bei die Rahl dort bei dem Getränk findet, von seinen Verwandten, von seinem Onkel, die Tochter, nicht wahr? Da verknallt er sich gleich bis über beide Ohren in dieses Mädchen. Er kommt zu Laban und er sieht mit Kennerblick, das ist ja ein raffinierter, ein ganz unglaublich kluger Mann, Geschäftsmann, der kann meine Herden am besten machen und er nennt ihn und nimmt ihn, nicht wahr? Und 7 Jahre verdingt er sich für die Rahl, dass er sie zur Frau kriegt. Und dann kommt der Laban her, der Onkel, der noch gerissener ist scheinbar, nicht wahr? Und mit aller Schlechtigkeit dann an der Hochzeitsnacht, da schiebt er ihm die Lea zu, die nicht hübsch war, die er nicht wollte, nicht wahr? Verschleiert und am anderen Morgen entdeckt er den Betrug. Und da geht der Rabatz los. Und wenn man das jetzt weiterliest in der Bibel, dann ist genau wie ein Krimi. Nicht wahr? Dann die Lea, er muss nochmal 7 Jahre um die Rahl bitten. Der beutet ihn aus. Der eigene Onkel ist Geschäftsmann. Bis aufs Blut nimmt er ihn da aus. Nicht wahr? Und da sagt der Jakob, oh, jetzt werde ich noch raffinierter. Wenn du denkst, du bist klug, ich bin noch raffinierter. Er hat inzwischen entdeckt, wie man aus schwarzen Schafen weiße macht und umgekehrt, nicht mit den Weideruten, wie man die färben kann, wie die Muttertiere entweder schwarze Tiere werfen oder weiße Tiere. Das hat er rausgekriegt, moderne Chemie. Und da sagt er zu Laban, ja Laban, wenn wir jetzt einen neuen Vertrag machen, dann wollen wir das doch so machen, weißt du, unter Verwandtschaft nicht, du weißt ja, ich bin nicht so unter Verwandten da, bin ich großzügig nicht. Wenn du mir die paar schwarzen Schafe gibst nächsten Frühjahr, wenn die Schafe, wir haben ja auch ein paar hundert Schafe in Köln, ich gucke immer hin, wir haben jetzt sogar die allermodernsten aus Kanada. Ich bin immer noch alter Bauer, ich gucke immer noch. Aber ich wollte sagen, wenn du mir die paar schwarzen gibst, bin ich völlig zufrieden. Und da sagt Laban, das kann man ja nun nicht verlangen, das ist ja wirklich zu wenig. Oh nein, der Erbsegen, der genügt mir schon, nicht? Und so weiter. Nicht mit frommer Tour, nicht raffiniert. Und dann bleibt den Laman die Spucke weg, als im anderen Frühjahr alle Tiere schwarze Lämmer werfen, nicht? Und der Jakob eine Herde nach der anderen holt er ab. Ausgemacht, nicht? Und der Laman sagt, nicht, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Der ist ja unheimlich, der Schwiegersohn wird ihn umleiten. Auch sagt Jakob, nächsten Frühjahr können wir ja die Weißen nehmen. Nicht, machen wir es mal umgekehrt. Alles weiß geboren. Und der Laban, kannst du dir denken, der Schwiegersohn ist unheimlich. Was macht er? Er sagt sich, den schiebt er weg, nicht wahr? Da kommt die Geschichte. Wie wird er denn los? Und Jakob, als er reich genug ist, alles hat, da sagt er, wir hauen ab. Und er haut ab, steinreicher Mann geworden, durch Schiebung, durch schräge Tour, durch ungerechten Mammon, indem er den Laban betuppt hat und ihn ausgenommen hat. Seht, das war die Geschichte. Und dann zieht er ab und Laban verfolgt ihn, aber da kommt der Augenblick, wo er mit Diplomatie nicht mehr durchkommt, wo der Teufelskreis liegt, wo Gott ihn kriegt, immer in der schwächsten Stelle. Wenn Gott dich haben will, dann macht er dich fertig, dann bringt er dich an eine Ecke, wo du nicht mehr mit Diplomatie durchkommst mit deinen Denken. So ist es in meinem Leben gewesen. Nicht? Und so sehe ich es bei allen Erweckungen meistens. Nicht? Als ich jetzt in Kanada war, kam von einer Kanzel da vom Fernsehen, da kommt der Staffelkapitän von der kanadischen Luftwaffe, mitten unter dem Volk und sagte mir, ich bin heute Abend gestellt, ich will hier, ich sage, hier sind Menschen, sauber ins Zimmer, nein, ich habe gesündigt, ich möchte heute Abend den Schlussstrich machen, ich fahre nicht mehr rein, meine Staffel, ich möchte Christus mithaben, ich will mein Leben durchbrechen aus dem Teufelskreis. Ich bin erlegt, die Lüge bis heute gewesen. Das ist mir klar geworden. Ich sage, ich wüsste nicht, was ich lieber machte. Und siehst du, der Jakob da, da stand er da, mich, und nun hat er da mit einem Mal, als er abgehauen ist und denkt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt liege ich oben, jetzt habe ich die Reichtümer, jetzt kann ich zum Isaak wieder gehen, da kriegt er die Nachricht im 32. Kapitel, könnt ihr nachlesen, da steht dann, nicht wahr, dass der Esau auch gehört hat, dass er kommt, mit einem Heer aufgebrochen ist. Und nun kommt die alte Schuld, wird wieder lebendig. Und da merkt er, Vergangenheit lässt sich nicht retuschieren. Vergangenheit muss anders in Ordnung gebracht werden. Und nun kommt ihm, packt ihn die Angst. Und nun wieder versucht es noch ein letztes Mal mit Diplomatie. Er schickt, wenn er die Geschichte liest, dem Esau da alle möglichen Herden hin als Geschenke. Er will ihn überlisten, betuppen, dass er freundlich gestimmt wird. Denn er sagt sich, wenn der mich trifft, der erledigt mich. Nicht mit seinem Heer, der macht mich die alte Schuld jetzt. Und da packt ihn die Angst. Und wisst ihr, in dieser Angst, in diesem Ende, liegt immer Gottes Anfang. Meine schwächste Stunde in meinem Leben, äußerlich in meinem Leben, war im Düsseldorfer Wald, als ich von der SS überfallen wurde, mir der Schädel eingeschlagen wurde, ich 6 Wochen zwischen Leben und Tod lag. Und ich bin heute, wenn ich in den Himmel komme und den Mann da treffe, der mich ermorden sollte, die Kugel ging hinter meinen Schädel her, ich würde ihm noch danken. Denn in dieser schwächsten Stunde habe ich das Wort Jesu als Wirklichkeit erfahren in meiner Angst. Das stimmt. In der Welt habt ihr, na wie heißt es? Aber das andere stimmt auch. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Die Hand geht durch den Tod durch. Ich bin nie so in meinem Leben heilsgewiss gewesen, wie in dem Augenblick. Das Schwierige ist, wir lassen uns nicht los. Wir trauen es Gott nicht zu. Es ist schrecklich, dieses Misstrauen. Dass wir Gott nicht, sollte er gesagt haben, alles glauben wir, jeden Dreck, jeden Mist. Ich bin immer froh, wenn die Jungs vom Hof mir ihre Pornoschriften bringen, hauthaufenweise. Von da, die haben aus diesem Saudreck gelebt. Da haben sie ihre Fantasie mit verdorben. Nicht? Und ihre Onanie-Geschichten und was sie alle haben, die ganzen Geschichten. Das ist ja, was heute der Jugend vorgeködert wird. Nicht wahr? Und da geht die Jugend ja kaputt. Das sind die Blasebälge der Hölle. Und die Kirche, was hat sie zu bieten? Ich bin immer glücklich, dass die Osterfreizeit bei uns schon wieder überbelegt ist. Wenn wir 200 junge Menschen in der Freizeit haben wollen, melden sich 500. Ist doch wunderbar. Also bei uns ist Echo auf den Jugendtag. Wir müssen nur das Richtige bieten und die stinkige Langeweile der Jugend überwinden. Wir müssen sie echt führen. Ich habe jetzt vor, in den nächsten Monaten, dass wir sogar Freizeiten machen zum Kennenlernen. Weil wir nicht immer dieses Ewige der Jugend bieten wollen. Rock'n'Roll, Rock'n'Doll, Samba, Bumba, Roma und diese blöden Bauchverrenkungen. Nicht, man soll sich doch mal echt kennenlernen. Nicht? Und da müssen geistliche Väter sein, die das auch wieder rangieren. Nicht, wir können nicht nur Verbotsschilder für die Jugend machen. Sondern mehr erfinden, die sage ich der Kirche immer. Aber nicht das Richtige. Was Begegnung schenkt, was ein Leben glücklich macht. Eine große Liebe wünsche ich euch Jungen allen. Das andere ist alles Scheinmonie. Die kann euer Leben reich machen. Aber der Feind sagt es anders. Der sagt, geh mit jedem Mädchen ins Bett, brichst sie kaputt und dadurch hast du dein Gewissen erledigt. Und dann kannst du dich überhaupt nicht mehr freuen. Das ist genau die umgekehrte Tour. Die Ehescheidung, die ist schon im Busch, wenn man die erste Untreue begeht. Und das sind ja die Nöte. Und Brüder, wir wollen doch offen reden. Und seht, nun bin ich am Ball. Der Jakob, nicht? Nun ist er in der Not. Und mit einem Mal wird ihm da klar, die Schafe, die ich dem Esau schicke als Geschenk, die habe ich ja im Grunde den Laban geklaut. Da wird ihm klar, was für ein verlogener Hund er ist. Wie raffiniert er das angestellt hat. Wie er bis jetzt den lieben Gott betuppen wollte. Ich und die Menschen auch. Und da ist er Bettelam, da lässt er alles über den Fluss gehen, über den Jabbok. Und der Jabbok wird seine Entscheidung für Himmel und Hölle. Ist das nicht eine große Sache, dass Gott ihn da in der Zange hat? An der schwächsten Stelle fängt Gott seine Geschichte mit dir an oder überhaupt nicht. Wenn er dich da hat, an der schwächsten Stelle, hat er dich wirklich. Wenn er dich nicht hat, dann hat er dich eben nicht. Dann ist dein Leben eine gelebte Form oder unfromme Lüge. Das ist ein hartes Wort. Aber der reiche Jüngling, der hat es ja wohl auch gesagt. Jesus hat bei ihm nicht gesagt, sowohl als auch, sondern entweder das oder mich. Drittes, haut dich hin. Vollmacht habe ich nur, indem ich mich den Schritt über die Linie finde. Das gilt für euch in Groß-Amerode und es sind ja wohl hier Tage gewesen, wo manche das früher auch schon entdeckt haben. Oder auch heute noch. Und seht, Brüder und Schwestern, da war die Ecke. Jakob, er bleibt allein zurück und der Jabok wird seine Entscheidung.